Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Irgendein Buch hat ja wirklich jeder und jede daheim. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch irgendwann einmal in Hagendorf im Kanton Solothurn war, ist gross. Das Hagendorf ist das grösste Büchzentrum in der Schweiz. Eine Reportage für Bücher, Wirm und andere später in der Sendung. Zuerst geht es vom Nachttisch, wo das Lieblingsbuch drauf ist, und vom Frühstückstisch, wo die Milch draufsteht. Und auch die Milch ist ein Produkt, das in praktisch jedem Haushalt hat. Meistens kommt die Milch aus dem Beutel. Rund 2/3 von aller Milch wird im Tetrapack verkauft. Ein Thurgauer Milchverarbeiter vertreibt die Milch aber zum Beispiel nicht im Tetrapack, sondern in einer Art Stehbeutel. Und der Stehbeutel ist auf Aufholjagd und stößt vielleicht bald einmal das Tetrapack vom Thron. Was dahinter steckt und wieso, dass es bis zum obersten Podestplatz vielleicht doch noch länger geht, das weiss der Crispin Zimmermann.
Es gibt verschiedene Arten, wie man Milch aufbewahren kann. Neben dem Tetrapack gibt es zum Beispiel wiederverwendbare Plastikflaschen, Glasflaschen oder die schwabbeligen Plastikbeutel, sogenannte Schlauchbeutel. Und genau diese Beutel sind von einer schwedischen Verpackungsfirma weiterentwickelt worden. Aus Schlauchbeutel sind Stehbeutel geworden. Die Neuheit sieht ähnlich aus wie eine Nachfüllpackung für Flüssigwaschmittel oder Seife. Der Vorteil, wie der Name schon sagt, man kann die Stehbeutel in den Kühlschrank reinstellen. So etwas hat es bis jetzt in der Schweiz noch nicht gegeben. Jetzt sind die Stehbeutel aber von der ersten Schweizer Molkerei entdeckt worden. Der Biomolkerei Biedermann aus Bischofszell. Auf Tetrapack verzichten tut man bei dieser Firma schon seit längerem. Bisher hat man die Milch aber in Schlauchbeutel abgefüllt, weil die weniger Abfall geben. Eine ideale Lösung sei der Schlauchbeutel aber nie gewesen, weil der Plastik nicht biologisch abbaubar ist. Besser sei darum der neue Stehbeutel aus Schweden, weil bei dem ein grosser Teil vom Material aus abbaubarem Kalk ist, erklärt der Geschäftsführer von der Molkerei, der Pius Biedermann.
Es kann verbrennt werden, aber vor allem der Anteil vom Kunststoff bei dem Stehbeutel ist kleiner wie der Anteil, der bei den Tetra noch den obersten Teil ausmacht. Und darum im Gesamten ist eben die Ökobilanz ca. 5-mal besser als die Ökobilanz vom Tetrapack.
Die Ökobilanz kommt stand, wenn man die gesamte Umwelteinwirkung von einem Produkt anschaut, inklusive dem Transport. Und diese Ökobilanz sei eben klar besser, auch wenn die Verpackungen vorläufig noch auf einem langen Transportweg aus Schweden kommen. Bei der Firma Tetra Pak, das hat eine Sprecherin auf Anfrage versichert, sind diese Wege deutlich kürzer. Seit letztem Jahr produziert man zwar nicht mehr in der Schweiz, aber immerhin noch im benachbarten Ausland. Aber auch sonst setzt man bei Tetra Pak ein Fragezeichen, dass man wirklich 5-mal schlechter sein soll als Konkurrenzprodukt aus Schweden. Weiter kommentieren wird man die Zahl aber nicht. Der Pius Biedermann ist hingegen auf alle Fälle überzeugt vom Stehbeutel und sieht gerade darum ein grosses Potenzial.
Wir wollten ehrlich gesagt probieren, dass wir eine Alternative bieten gegen Tetrapack. Und wir sind jetzt in Kontakt und probieren jetzt natürlich schrittweise die Einkäufer zu überzeugen.
Das ist bei einem ziemlich grossen Abnehmer zum Teil schon gelungen. Die Migros hat die neue Verpackung testweise ins Sortiment aufgenommen. So findet man die Beutel seit einer Woche in den Gestellen der Genossenschaften Aare und Basel. Für eine Bilanz ist es aber noch zu früh, meint Dieter Wulschläger, Mediensprecher der Genossenschaft Basel.
Aus der jetzigen Sicht, nach einer Woche, ist es noch nicht ersichtlich, ob die Packung bei unseren Kundinnen und Kunden sich durchsetzen wird. Also die Frage müssen wir offen lassen. Ich denke mir, wenn Kunden auf die Ökobilanz schauen, dann könnte das sein, dass das irgendwann einmal bisherige Verpackungen ablösen tut. Aber im Moment ist das nicht absehbar.
Skeptischer ist man beim Coop. Dort hat man die neuen Stehbeutel zwar von der Molkerei Biedermann angeboten bekommen, man verzichtet aber vorläufig auf Testverkäufe oder gar eine Aufnahme ins Sortiment. Wie die Sprecherin Susanne Erdös auf Anfrage gesagt hat, fände man den Umweltaspekt zwar spannend, hätte aber Zweifel, ob der Beutel, so wie er jetzt ist, bei den Kunden auch ankäme. Auch der Pius Biedermann von der Biomolkerei Bischofszell kennt den Nachteil vom Stehbeutel. Der Umgang mit der Packung ist noch nicht das Geile von mir.
Negativ ist vor allem, weil sie einfach nicht verschliessbar ist, quasi mit einem Schraubverschluss. Wenn man sie in den Kühlschrank hineinstellt und sie umgeht, dann läuft sie natürlich nach wie vor aus. Sie bleibt wohl stehen, aber ja, wenn es über Erwarten unglücklich ist, kann sie natürlich mal umgehen und dann läuft sie aus.
Genau so denkt man eben auch bei Coop und setzt darum vorläufig, wenn es um Milch geht, noch aufs altbewährte Tetrapack. Man will die Erfindung aus Schweden aber beobachten, heisst es beim Grossverteiler. Falls der Stehbeutel trotz dem Schwapprisiko zum Renner werde, könnte er prompt ins Sortiment kommen. Bei der Biomolkerei Biedermann hofft man in der Zwischenzeit, dass die Beutelmacher für das Problem möglichst schnell eine Lösung finden.
Der Stehbeutel in der Form kommt übrigens vor allem in Skandinavien und Asien zum Einsatz und er eignet sich nicht nur für Milch, auch Orangensaft oder Joghurt gibt es schon in dem Beutel.
Espresso.
Am letzten Montag haben wir im Espresso wieder zwei Themen vorgeschlagen. Convenience Food oder Biecher. Beim Convenience Food, da hätte der Konsumverander Bischofszell Nahrungsmittel AG besucht. Da, wo Essen gemacht wird, wo aber schon fast fertig ist und wo man daheim nur noch schnell fertig kocht. Die Espresso-Hörerin Margrit Hostetler von Zollikofen hat schliesslich anders entschieden und hat darf entscheiden, für Convenience Food aber nicht, sondern für Biecher. Und genau darum ist die Konsumverhandlerin Christine Schultes ins Büchzentrum Hagodorf gereist. Und das genau während der Zeit, wo in Frankfurt gerade die Büchmesse läuft. Angetroffen hat sie eine papierige, aber spannende Bücherwelt.
Es ist ein Paradies für alle Bücherwürm und Leseratten. Überall stapeln sich die neuesten Bücher. Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände, dicke Bestseller-Romane. Und nebendran beigeweise Hörbücher und Computerspiele. Sie machen schon etwa ein Fünftel aus. Lastwagenladung auf Lastwagenladung kommt der Morgen an. Es ist die Zeit der Herbstneuerscheinungen. Es ist Hochbetrieb. Der Geschäftsführer des Buchzentrums, Andreas Grob, macht mit mir einen Rundgang.
Wir sind jetzt an der Warenannahme. Das sind die Bücher, die vor allem also zu sage jetzt mal 80% aus Deutschland kommen. Die werden hier quasi vereinnahmt. Damit macht man eigentlich einen Haufen und versucht, eine Reihenfolge reinzubringen. Die Bücher, die grosse Mengen sind, kommen ins Palettenlager. Wir haben hier intern 2.500 Palettenlagerplätze. Extern zugemietet nochmal 1.500. Und was wir jetzt hier gerade sehen, ist Eragon Band 3, glaube ich, deutschsprachig, die jetzt dann ausgeliefert wird. Das sind, glaube ich, 3.800 Exemplare, die wir vorgemerkt haben. Also Bestellungen von Buchhandlungen, wo eben 3.800 gehen dann raus, bevor der Erstverkaufstag ist. Beziehungsweise sind am Tag vom Erstverkauf in den Buchhandlungen.
Also die Buchhandlungen bestimmen, wie viel das etwa hier an Lager sein müssen?
Ja, einerseits Buchhandlungen und andererseits unsere Eigenbeurteilung. Wir haben immer weniger Vorbestellzahlen, aufgrund von denen man kann nachher quasi dann auch sagen, so viel müssen wir haben. Sondern wir müssen dann selber beurteilen, ob das Buch Potenzial hat und wie gross das Potenzial ist. Weil es gibt oft, dass man ein paar hundert Vormerker hat und am Schluss verkaufen sie 5.000-6.000. Also muss man das, damit die Bücher weiterhin lieferbar sind, kann man sich nicht allein auf die Vorbestellzahlen abstellen.
Hat es einmal einen Titel gegeben, wo Sie, sage jetzt mal, ein bisschen salopp daneben gelangt haben und es viel zu wenig gehabt hat?
Regelmässig. Wir sind ziemlich gut geworden in dem, aber das ist ein Geschäft, das immer relativ schwierig zu beurteilen ist am Schluss, was wird ein Hit und was nicht. Wir haben auch schon viel zu viel bestellt und auch schon viel zu wenig bestellt. Es passiert beides. Leider immer noch ab und zu.
Wie viele Bücher kommen da so im Durchschnitt pro Tag rein?
Das sind so 30, zwischen, um die 30 Tonnen herum kommen jeden Tag rein und gehen natürlich auch raus. Und das steigt dann an bis auf etwa 50 Tonnen im Dezember.
Vor der Weihnachten?
Genau, ganz genau. Vor der Weihnachten, also so Ende November, Anfang Dezember, das sind die ganz grossen Tage, wo eben etwa 50 Tonnen Ware kommen und dann natürlich auch rausgehen an die Buchhandlungen.
Schauen wir mal, wie denn das weitergeht mit diesen Kisten. Irgendwo werden die vermutlich mal aufgehen und dann müssen die Bücher dann auch richtig verteilt werden.
Ja. Wenn wir schon einen Wareneingang
auf. Auf dem Weg zum Waren- und Handlager erzählt mir der Geschäftsführer Andreas Grob die Geschichte vom Buchzentrum. Das war nämlich zuerst das alte Zuhause. Am 25. Juni 1882, also vor 126 Jahren, haben die beiden Gründerväter Karl Schmid und Hans Körber mit dem damaligen schweizerischen Vereinssortiment den Grundstein für das heutige Buchzentrum gelegt. Und zwar im ersten Stock vom legendären Bahnhof Buffet Olten.
Das war damals natürlich noch ein bisschen komplizierter als heutzutage, weil diese Bahn ist erst langsam in Schwung gekommen. Autobahnen in dem Sinn hat es natürlich noch nicht gegeben. Man hat müssen Bücher kaufen in Deutschland. In Leipzig war damals die Hauptstadt der Bücher. Und das ist so gegangen, dass dann Buchhändler einmal die Buchmesse gegangen sind. Und dann hat man die Bücher dort gekauft, auch gerade gezahlt. Und dann ist dann das eingepackt worden in sogenannte Bücherballen. Und dann zuerst mit der Kutsche und nachher dann später mit dem Zug in die Schweiz transportiert worden. Und das Buchzentrum hat dann eben die Funktion übernommen vom Büchereinkaufen und Bücherlagern hier in Olten bis 1974 und ab 1974 in Hegendorf.
Jetzt stehen wir hier vor einem Fliessband mit zwei Spuren, sage ich mal. Da wird jetzt gerade eine Kiste rausgenommen. Warum? Was passiert da genau?
Das ist eine sogenannte Boxenförderanlage. Also das ist eine Bahn, die bei uns ums Handlager herumgeht. Die Lieferbriefpapier kommen in eine Kiste rein, mit einem Steuerbeleg vorne rein, fahren rundherum. Und dann erkennt der Laserleser, erkennt, welchen Auftrag das jetzt hier in diesem Bahnhof vom Rayon 16, 17 und 19, 20 muss kommissioniert werden. Dann wird das, das ist das Geräusch, das man vorher gehört hat, wird das ausgeschossen im Bahnhof. Die Mitarbeiterin hängt das Zeichen an die Kiste an, dass sie dann kommissionieren ist. Nimmt Trüschpapier raus, tut den Auftrag kennen und geht dann die Bücher holen, die in diesen Auftrag hineingehören, streicht es ab, klebt die Etikette hinten drauf und tut den Auftrag wieder, tut die Kiste wieder auf die Boxenförderanlage, damit sie zum nächsten Bahnhof gehen können, wo wieder kommissioniert wird, bis der Auftrag fertig ist.
Also das heisst, bis die Kiste voll ist und zum Kunden kann gehen?
Ganz genau, zu der Buchhandlung.
Da hat es jetzt gerade einen Stau gegeben, einen kleinen Stau.
Ja, gibt es auch manchmal, klar. Dann sind wir hier bei der Ausgangskontrolle. Also die Aufträge, die fertig sind, die gehen auf die innere Bahn. Also die machen nochmal eine Runde ums Lager herum, um fertig kommissioniert zu werden. Die fertig sind, bleiben auf der äußeren Bahn und gehen dann hier über den Wagen rein. Wir haben vor allen Büchern, wie ich vorher gesagt habe, im Warneingang ist gespeichertes Gewicht und die Dimension, also die räumlichen Dimensionen, die ein Buch hat. Und das Gewicht wird mit dem Auftrag mitgegeben. Jetzt geht jeder Auftrag, der fertig ist, läuft über eine Waage rein, wo es eine Toleranz hat von 5%. Und wenn die 5% über- oder unterschritten sind, geht man davon aus, dass etwas mit dem Auftrag nicht stimmt.
Das heisst, es ist ein Buch zu viel oder zu wenig drin?
Ganz genau. Oder die falschen Bücher. Und dann geht es raus in die Sonderkontrolle, wo der ganze Auftrag kontrolliert wird, was dann falsch ist dran. Dort wird er korrigiert und nachher geht er in die Spedition raus.
Also dort muss eigentlich der Angestellte nur einmal den Lieferschein anschauen oder den Bestellschein und sieht dann, was nicht gut ist.
Genau, also das Lieferpapier, also den Rüstschein anschauen und schauen, ob die richtigen Bücher drin sind. Und meistens ist dann das Problem gerade schon erledigt.
Und dann wäre die Kiste parat und dann gehen wir schauen, was dann passiert.
Über 400 Leute arbeiten im Buchzentrum und kümmern sich im Durchschnitt um gegen die 5 Millionen Exemplare im Lager. Rund 325'000 Buchtitel sind es, die per Post oder per Lastwagen auf 15 verschiedene Touren zu den Kunden kommen.
Ich habe jetzt auch gesehen, dass die Leute doch noch Berge von Büchern da müssen umeinander fugen. Ist das so ein Merkmal für ihre Mitarbeiter, so ein bisschen Mäuse an den Oberarmen?
Das ist, hilft sicher, ja, zum Teil, auf jeden Fall. Das ist ja so.
Mindestens 30 Tonnen Bücher und das Tag ein, Tag aus. Was allerdings noch viel tönzig, sagt Andreas Grob, wenn man den ganzen deutschen Raum anschaut, aber gleich schon fast eine Nische. Herr und Frau Schweizer lesen zwar viel, aber
5% von dem gesamten Umsatz läuft etwa in der Schweiz, weitere 5% in Österreich und etwa 90% in Deutschland. Das ist einfach so Handgelenk mal Pi von den Umsätzen. Wir sind wirklich ein kleiner Fisch. Nicht unwesentlich, aber klein.
Obwohl die Verlage in der Schweiz fängs wissen, was zieht und was weniger zieht, im Buchzentrum Hegendorf bleibt auch einiges liegen und landet nie bei einem Kunden.
Andreas Grob, wir stehen jetzt hier im Handlager und am Rand vom Handlager sehe ich hier riesige Kisten mit Büchern, die ein bisschen unsorgfältig drin liegen. Das sieht nach Ausschussware aus.
Ausschuss kann man dem nicht sagen, sondern es sind einfach Bücher, die nicht gelaufen sind oder die überholt sind oder die kaputt sind. Dann gibt es Verlage, die nicht wollen, dass die quasi nach Unterpreis verkauft werden. Und die tun wir quasi fortführen. Also die werden dann recycelt und das machen wir extern. Und das sind die Bücher, die dann dort hingehen. Das sind die Bücher, die Sie hier sehen. Das sind solche, die rezykliert werden, wo es dann, ich weiß auch nicht, WC-Papier daraus gibt oder so.
Wenn es der Verlag zurücknimmt, was passiert dann mit den Büchern?
Dann packen wir sie und liefern zum Verlag zurück und dann können wir eine Gutschrift über. Ja.
Aber dort werden sie dann auch irgendwie recycelt, dann schlussendlich?
Nein, da gibt es dann schon solche, die sind nicht unbedingt kaputt natürlich, sondern es gibt einfach solche, die wir uns auch vertan haben. Zum Teil hat sich der Verlag vertan mit Zuteilungen. Die kann man tatsächlich weiterverkaufen. Also das gibt es schon auch, auf jeden Fall.
Also verbrennt wird kein Buch?
Nein, die werden nicht verbrennt, die werden rezykliert. Ja.
Und wie sieht es aus mit den Angestellten? Dürfen Sie sich da bedienen? Auch mal etwas mit heimnehmen?
Ja, sicher. Ja. Also wir haben für Bücher, die kaputt sind, gibt es noch ein Gestell, wo die werden dort eingeräumt und dann können sich Mitarbeiter und Mitarbeiter bedienen. Da hat es zum Teil auch ganz lustige Sachen darunter. Sachen, wo man selber nicht drauf kommen will, da habe ich auch schon Bücher genommen, die ganz interessant sind. Ja.
Es gibt auch etwa die Bestseller, wo dann die Leute zum Teil im Schlafsack vor der Buchhandlung übernachten. Stichwort Harry Potter. Ist das auch Ausnahmezustand für das Buchzentrum hier in Hegendorf?
Ja, das ist so. Das ist es gewesen. Ab dem dritten Harry Potter, glaube ich, haben wir eine separate Halle müssen mieten, um das abarbeiten jeweils. Es sind ja zum Teil relativ dicke, umfangreiche Bücher gewesen. Und ich glaube, wir haben in der Spitze, beim Spitzenpotter, das ist, glaube ich, das Band 6 gewesen, haben wir 120'000 Exemplare ausgelassen, in einem Aufwasch. Und dann zu schauen, dass jede Buchhandlung das am gleichen Tag hat, das ist also schon eine Herausforderung gewesen, logistisch.
Haben Sie dann auch Ihre Halle müssen besonders gut abschliessen, dass nicht noch Leute kommen, die das Buch vielleicht einen Tag früher haben als andere?
Ja, da haben wir schon ein bisschen geschaut, natürlich, dass das nicht einfach so offen zugänglich ist. Haben wir uns übrigens haben wir verpflichten im Verlag gegenüber. Das hätte grösser Ärger gegeben, wenn da bei uns etwas raus wäre. Und darum haben wir jetzt schon sehr gutes Auge drauf gehabt. Das ist aber auch gegangen, eben weil das ist eine separate Lagerhalle war. Ich war bei einem Lieferant, wo niemand gewusst hat, dass es dort ist. Also das wäre schwierig, dort rauszuholen gewesen, denke ich. Jetzt kommt das Jahr kommt ein neues Buch von der Joanne Rowling und wir sind intern und diskutieren, wie viel das wir bestellen sollen. Wir wissen es einfach nicht, weil wir können ganz schlecht einschätzen, wie sich das entwickelt. Wir glauben aber, dass die Frau wirklich, die hat das Talent zum Geschichten erzählen und schreiben. Wir glauben, dass das wieder ein Hit wird. Vielleicht nicht ganz so in den Dimensionen vom Harry Potter 6 mit 120. Also am Ende vom Tag sind es dann etwa 100'000 Exemplare, die wir abgesetzt haben. Aber sicher mit einem grossen Potenzial.
Christine Schultes, das Buch im Paradies für Bücherwirm, die Espresso-Reportage aus dem Büchzentrum Hagendorf ist das gewesen. Und gewünscht hat die Reportage sich ihre Seishörerin Margrit Hostetler von Zollikofen. Am Montagmorgen geht es im Espresso dann weiter mit dieser Serie über Menschen, die besondere Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden. Wir reden am Montag nämlich über Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und das soll dann wieder um 18 Minuten ab 8 Uhr.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.